Ich war irgendwann nach diesem Unfall ein echt böser Mensch, weil ich einfach mit mir selber so unzufrieden war. Ich habe schon wirklich viel um mich getreten. Boah, was wollt ihr eigentlich alle von mir? Ihr habt das ja nicht, diese unendlich vielen Narben an meinem Körper. Boah, ich war richtig, richtig böse zu meinen Eltern. Ich war richtig... war ein richtiges Arschloch.
Anna Maria Zimmermann, die Sängerin, überlebte 2010 einen Hubschrauberabsturz. Schwer verletzt an Körper und Seele. Und heute ist sie eine glückliche Frau, die andere glücklich macht. Mit ihrer Musik, mit ihrer Power, mit ihrer Lebensfreude. Wie hat sie das geschafft, aus dem Dunklen wieder ans Licht zu kommen? Wer oder was hat ihr dabei geholfen? Im Promi-Talk spricht sie drüber. Sehr offen, und sie geht tatsächlich auch dahin, wo es weh tut. Aber ein Gespräch mit Anna Maria Zimmermann versinkt nie im Düsteren, sondern ist immer auch lustig und leicht. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Promi-Talk und Anna Maria Zimmermann.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Anna Maria Zimmermann ist mein Gast. Anna, herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Freue mich sehr, dass du da bist.
Wir haben es endlich geschafft,
wir haben es geschafft und sind hier jetzt aber ein Mini-Krisengebiet. Ja. Nicht, weil wir uns nicht gut verstehen, sondern weil bei dir zu Hause, bei deinen Jungs, die Fußballtrikots fehlen.
Und bei dir zu Hause die Spülmaschine kaputt ist. Also, was sollen wir jetzt tun?
Genau.
Abbruch.
Ja, wir haben gerade beide Nachrichten von zu Hause bekommen. Bei mir ist es die Spülmaschine.
Das normale Leben, ne?
Große Krise. Bei dir sind es die Fußballtrikots. Ich nehme an, dein Problem oder das Problem bei euch ist schneller zu lösen, weil irgendwo werden sie schon liegen, die Trikots, oder?
Aber auch da muss ich wieder sagen, findet sich alles wieder, die Spülmaschine lässt sich reparieren oder du kaufst gleich romantisch am Wochenende eine neue. Ich bin ja auch so jemand, der sich sonst immer so über so Dinge aufgeregt hätte.
Ja.
Und jetzt lehne ich mich zurück und denke, wenn wir doch sonst keine Probleme haben, geht's uns ziemlich gut, oder?
Aber jetzt musst du mir helfen. Romantik und Spülmaschine. Wie kriege ich das zusammen?
Ich weiß, dass deine Frau, ohne dass ich sie kenne, jetzt gerade zu Hause durchdreht, weil wir Frauen dann so sind und denken, das Wochenende kommt, da ist so viel Geschirr. Ja. Es bleibt alles wieder an uns hängen.
Nein.
Also doch bitte einfach gleich nach Hause fahren und sagen, Schatz, wenn wir Fehler 15 nicht reparieren können, dann fahrt ihr gleich romantisch los.
Statt Blumen heute mal.
Statt Blumen gibt es eine Spülmaschine.
Gibt es mal eine Spülmaschine.
Also ich würde mich über die Spülmaschine mehr freuen als über die Blumen.
Wirklich.
Ich glaube, jede Frau fühlt da gerade mit.
Okay, also das sind die Probleme zu Hause. Die lassen wir jetzt aber auch zu Hause. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Und immer wenn du kommst, dann gucke ich, dass die Türklinken an den Türen bleiben.
Lange ist es her.
Eine schöne Geschichte. Und weil es jetzt wirklich, glaube ich, exakt 20 Jahre her ist, dass du bei Deutschland sucht den Superstar mit der Türklinke in der Hand, aber eben ohne Tür dran, vor Herrn Bohlen standest.
Ja.
Hast du jetzt, weil es eben 20 Jahre sind, da auch nochmal dran gedacht und so ein bisschen über diese Reise vielleicht nachgedacht, die du da gemacht hast?
Ja, doch, dadurch, dass wir natürlich irgendwie jetzt dann auch so ein bisschen mal so bei Instagram, Social Media Kanälen so mal so auch diese 20 Jahre so ein bisschen Revue passieren lassen, was ist passiert, was hat Anna gemacht, wo kam sie her, ist es dann irgendwie total schön, aber auch irgendwie erschreckend, dass ich so denke, 20 Jahre. Ich fühle mich extrem alt in der Sekunde, wo ich so denke, oh Gott, entweder sind wir extrem früh gestartet oder es ist 20 Jahre. Also es, natürlich liegt es hinter mir, aber ich finde irgendwie dann auch doch so, es hat früher meine Mama immer gesagt, aber ich muss es mittlerweile auch sagen, wo ist die Zeit geblieben?
Aber du hast tatsächlich natürlich wahnsinnig früh angefangen. Also du warst damals 16, oder? 16?
Gerade 16.
Bist da ganz jung so reingestolpert, dann eben auch, also du hast halt einfach die Tür zugemacht und dann ist die Türklinke abgerissen. Ne?
Beim Casting und es war wirklich so, ich habe dann da gestanden und war so, hallo, ich will hier wieder raus. Und Heinz Henn damals und Dieter Bohlen sagte so, Entschuldigung, wer kommt da? Nächster Gast, Anna-Maria, du musst hier rein. Nein, ich will nicht rein. Ich möchte einfach wieder nach Hause. Okay, das war der Running Gag von Annas Casting.
Ja. Und du hast es damals dann geschafft bis auf Platz 6. Und das Tolle eigentlich ist, also Platz 6 hat dir geholfen zu einer richtig tollen Karriere. Anderen hat Platz 1 nicht wirklich geholfen. Also es ist ganz unterschiedlich, wie man aus so einer Castingshow rausgehen kann und was man denn eben draus machen kann. Wenn du jetzt zurückschaust da nochmal, was war es denn nachher, was dich dann so weiter angetrieben hat und was dir dann auch geholfen hat, so dabei zu bleiben?
Ich glaube irgendwie dadurch, dass ich irgendwie süße 16 war und natürlich irgendwie so mein ganzes Leben auch noch so vor mir stand und ich da ja ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig freiwillig hingegangen bin. Ich war damals bei einer tollen Gesangslehrerin, zum Gesangscoach, die beim Grand Prix damals schon mit teilgenommen hat und die kriegte über RTL eine Anfrage, ey, wir suchen noch Talente, hast du nicht jemanden? Und dann war sie so, Anna, wir fahren jetzt nach DSDS. Und das war so auf gar keinen Fall. Wenn ich mich da blamiere irgendwie, was soll denn, ich komme aus einem kleinen Ort, ich muss wegziehen, ich muss ausziehen, das machen wir nicht. Und dann war auch meine Mutter und so, die gesagt hat, ey Anna, mein Gott, was haben wir denn irgendwie zu verlieren? Wir fahren jetzt mal hin und machen das. Also es war bei mir nicht so dieses, ich melde mich da an, ich bereite mich monatelang darauf vor, ich will das, ich muss das, sonst ist mein Leben zu Ende. Mhm. Ich bin da einfach aus Jux und Dollerei irgendwie so, ja, dann gehe ich da jetzt hin und ich hoffe, dass ich nicht in der ersten Runde rausfliege, was wäre ja voll peinlich. Mhm. Und ich habe das alles immer eher so ein bisschen als Spaß und als irgendwie Erfahrung gesehen. Mhm. Ich kriege auch heute immer noch diese Frage von vielen Leuten, ey Anna, würdest du mir jetzt raten,
dahin zu gehen?
Ja. Und? Ich mal sage, wenn ich jetzt Nein sagen würde, wäre das ja irgendwie, würde ich mich gegen diese Casting, gegen dieses Casting-Format stellen. Mhm. Ich sage immer noch, es ist eine gute Chance, geht da hin, aber geht da nicht hin, und das sehe ich leider manchmal. Ich mag ja Menschen mit Selbstbewusstsein, aber ich schaue mir jetzt manchmal diese Staffeln an und denke so, kleine Brötchen backen, Leute. Mhm. Mal ein bisschen in der Realität leben, kleine Brötchen backen und nicht dieses, dann kriege ich da ein Interview von einem 20-Jährigen, der fühlt sich ja jetzt schon wie der große neue Popstar am Himmel, wo ich sage, hey Leute, das ist viel Arbeit, viel Fleißarbeit, viel Schweiß, viele Tränen und das ist das, was auf einem Weg der Karriere wichtig ist, um erfolgreich zu werden. Scheitern, zurückschauen, wieder dran hadern, denken, und nicht dieses, ich nehme hier heute dran teil und nächste Woche kennt mich ganz Deutschland. Ja. Leute, das ist nicht die Realität unseres Jobs. Nein,
funktioniert nicht. Und jetzt hast du einen Punkt angesprochen, dieses dann übersteigerte Selbstbewusstsein, das nicht aufgeht, also das nicht auf diesen Weg führt. Ja. Und das andere ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, diese Verbissenheit.
Ja.
Also mit mega Ehrgeiz und so, das, dann nimmt man sich jede Lockerheit,
sagen,
jede
so, Freiheit. Hey, ich will das und das ist mein Plan, aber halt nicht so dieses, das muss jetzt klappen, weil sonst. Das setzt euch zu, das macht euch, ich sag immer, das macht uns irgendwie so Kopf kaputt und dann könnt ihr da auch nicht locker ran. Geht da locker rein, genießt es, nimmt es als Chance und wenn ihr weiterkommt, so war das bei mir, ich habe da so viel gelernt. Wie schminke ich mich? Wie style ich mich? Mhm. Wie gehe ich mit der Kamera um? Oh, ich führe Interviews. Ich habe denen ja in meinen ersten Interviews alles erzählt. Alles. Mhm. Und heute denke ich mir so, Anna, hast du wirklich irgendwie detailliert über dein erstes Mal gesprochen? Ja klar, die haben mich das doch gefragt. Oh mein Gott. So heute, 20 Jahre später, würde ich sagen, oh Gott, Medienprofi, das kannst du doch so nicht machen. Aber ich war halt süße 16.
Aber hattest du da niemanden an deiner Seite, der zum Beispiel bei so einer Frage gesagt hat, so, sorry.
Du wirst da schon so reingeschmissen dann irgendwie und dann lern mal das Schwimmen. Und so habe ich für mich einfach ganz viel Erfahrung irgendwie sammeln können. Ne, wie gehe ich mit der Kamera um? Was sieht gut aus? Was sieht nicht gut aus? So. Und ich sag auch so Fotoshootings, wie schminke ich mich? Also ich habe in dieser ganzen DSDS-Zeit mit 16 Jahren so viel Lebenserfahrung und so viele Sachen mitnehmen können. Meine Mama sagt immer, ich bin als Kind hingegangen, als Frau zurückgekommen. Und das ist das, was ich an DSDS einfach so geliebt habe. Dass ich irgendwie so auf einmal mit 16 alleine in Köln war und ich musste auf einmal alleine klarkommen.
Du hast zu der Zeit eine Ausbildung gemacht zur Kinderarzthelferin. Ne? Ja. Wann hast du denn gewusst in diesem ganzen Prozess, dass du da nicht wieder zurück kannst, weil dich das andere so gepackt hat?
Ich habe vor der Ausbildung immer schon gesagt, ich möchte was mit Kindern machen oder was mit Gesang, mit Bühne. Ich habe irgendwie auch so vom Musical geträumt und so weiter. Meine Mama, wir kommen aus einem kleinen ländlichen Örtchen, hat immer gesagt, oh Anna, 16, jetzt irgendwie in die große Stadt alleine, wie sollen wir das alles machen? Mach doch erstmal eine Ausbildung, Kinderarzthelferin, das hast du dann. Und dann können wir ja immer noch mal gucken, ob du in die große, weite Welt kommst. Und meine Chefin damals, was auch immer noch echt eine Freundin von mir ist, hat immer schon gesagt, ja, dieses Mädchen, die können wir ja gut gebrauchen, die versteht sich gut mit den Kindern, aber eigentlich gehört die hier ja nicht hin, das wissen wir alle. Und habe das dann gemacht und habe mich dann natürlich immer beurlauben lassen und wieder beurlauben lassen und wieder beurlauben lassen. Und irgendwann sagte meine damalige Chefin Anna, mach das. Wir wissen alle, dass du das bist. Probier dich ein Jahr aus, du bist so jung. Und wenn du nächstes Jahr die Ausbildung einfach weitermachst, neu startest, mach das einfach, Ich habe die irgendwie nie wieder gestartet, die Ausbildung. Hatte dann aber irgendwie in dieser Arztpraxis meine größten Fans. Und so ist das alles entstanden.
Und wenn du jetzt, aber wie gesagt, es ist ja so ein bisschen die Zeit zurückzuschauen. Und wenn man kann sich ja dann auch so ein alternatives Leben mal vorstellen. Ja? Ne? Was passiert wäre, wenn es halt nicht geklappt hätte? Wenn die Karriere nicht weitergegangen wäre? Hast du da ein Bild im Kopf?
Also das ist ja zum Beispiel sowas, wo ich auch in meinem Leben nie Angst vor hatte. Also es war auch immer so dieses jetzt in diesem, was ich gerade mache, wo vor 5 Jahren schon jemand gesagt hat, was ist das, wenn das nicht mehr klappt? Mhm. Wenn dich keiner mehr bucht, dann gibt's was anderes.
Ja.
Also ich habe da noch nie Angst vor gehabt. Da hätte ich was anderes gemacht.
Und genau das ist die Frage. Was hättest du für dich da gesehen?
Boah, ganz viel, auch irgendwie was mit zusammen irgendwie mit einer Kinderarbeit, also so irgendwie mit Kinderarbeiten. Ich bin ja auch jetzt immer noch so, dass ich sage, ey, und wenn mich im nächsten Jahr keiner mehr buchen will, dann möchte ich nochmal ein Kinderbuch schreiben. Ich möchte ein Kinderbuch zeichnen, weil ich ja auch eine freie Malerei und Grafik ein Studium gemacht habe. Ich möchte möchte einfach kreativ bleiben. Ich könnte mir auch nochmal vorstellen, irgendwie bei uns im Ort, da ist die Nachfrage sehr groß, irgendwie mit Kindertanz. Habe ja damals auch viel Tanzunterricht gegeben. Es gibt so viele Dinge irgendwie. Mhm. Ich habe da so gar keine Angst vor. Und das hatte ich, glaube ich, einfach auch damals schon nicht.
Wirklich nicht?
Nee, hatte ich nicht.
Weil ich höre das immer mal wieder so, ach, wenn es vorbei wäre, dann ist okay, ich wäre da mit mir im Reinen. Aber...
Also ich wollte in meinem Leben immer schon, auch als junges Mädchen, das sehe ich jetzt manchmal so mit den Teenagern oder auch so, wenn ich mir jetzt so mein Patenkind oder die Leute im Umfeld ansehe, wo ich sage, hey Leute, dann müsst ihr arbeiten. Mhm. Arbeit gibt's überall. Ich sehe überall an jeder Ecke, wir suchen. Dann müsst ihr arbeiten. Und ich, das kann ich einfach von mir aus sagen, ich war in meinem Leben immer ein fleißiges Mädchen. Mhm. Ich wollte immer tolle Klamotten tragen. Ich wollte immer irgendwie, ich habe da immer schon viel Wert drauf gelegt, wo meine Mama mit 3 Kindern damals gesagt hat, Anna, kannst du machen, aber dann musst du arbeiten. Mhm. Und ich habe mein Leben lang schon gearbeitet. Ich hatte ganz viele kleine Mini-Nebenjobs. Ja. Ich habe samstags abends gefeiert mit meinen Mädels bis tief in die Nacht und bin nach 3 Stunden Schlaf sonntags morgens arbeiten gegangen. Ich hatte immer irgendwelche kleinen Jobs und war immer schon sehr fleißig. Und das lege ich halt jetzt immer allen ans Herz, auch so meinen Mädels im Umkreis mit 20. Hey, Nebenjobs.
Ich würde dir natürlich auch nie den Fleiß absprechen. Ja. Das ist ja, wir können ja nachher mal auf dein Programm schauen, was du so machst. Ja. Das ist wirklich, du bist sehr, sehr fleißig. Ja. Aber die Frage wäre ja eher so, wenn dieser, was ist es denn? Ist es Ruhm? Es ist die Aufmerksamkeit? Mhm. Es ist natürlich auch so das Scheinwerferlicht. Wenn das weg wäre, würdest du doch leiden.
Ich glaube, ich hätte immer meine kleine Bühne.
Ja.
Ob das dann halt privat mit irgendwelchen Tanzunterricht, mit einer Tanzlehrerin, mit, also ich finde, hat nicht jeder irgendwie seine Bühne? Also das ist ja auch das, was ich immer sage. Ich habe das natürlich auch durch meinen Unfall, den ich damals hatte und so. Man denkt nochmal um, also zum Beispiel auch die Krankenschwester. Die hat eine Bühne verdient. Mhm. Die hat so eine krasse Bühne verdient, weil das ist so ein unfassbar krasser Job. Hat nicht jeder irgendwie für sich seine Bühne? Ich finde, viele stellen sich dann auch so unter ein und sagen, ja, ich habe das ja nicht so wie du. Und wo ich immer sage, aber das, was du machst, ist doch auch wichtig.
Also verdient wir hätten brauchen sie die das, Bühne natürlich, das ist ja klar.
Aber haben sie die Fragen?
Haben sie halt oft nicht in dem Maße. Das ist natürlich ein Problem.
Ja,
aber ich meine,
Frage,
aber du,
ich
bist auf der, du bist auf der großen Bühne, du hast sie und ich habe ja gerade, ich bohre deshalb ein bisschen nach, weil man manchmal so leichterdings sagt, ach, und wenn es vorbei wäre, ich wäre trotzdem ein glücklicher Mensch. Vielleicht wärst du es, ich weiß es nicht, aber ich möchte trotzdem da nochmal ein bisschen pieksen, ob es nicht doch auch sehr fehlen würde.
Ja, ich sage jetzt zum Beispiel auch, dass die Bühne, auf der ich jetzt bin, die hat mich nach meinem Unfall damals geheilt.
Ja.
Diese Aufmerksamkeit, dieses, dass die Leute auf dich warten, dass alle, Anna-Maria, und du musst zurück auf die Bühne. Und dass ich dann auch nach meinem Unfall auf diese Bühne gesprungen bin und alle haben mich gejubelt, gefeiert. Das war definitiv meine Medizin.
Ja.
Und da gebe ich dir recht, hätte ich diese Bühne zum Beispiel nach meinem Unfall nicht gehabt, wäre ich heute nicht mehr da, wo ich wäre. Mhm. Dann wäre ich vielleicht auch, wenn ich so Menschen höre, die einen Unfall hatten und sagen, boah, ich komme vom Kopf her nicht klar, warum kriege ich das nicht so hin? Warum kriegst du das so hin? Warum komme ich aus diesem Loch nicht raus? Mhm. Da sage ich ganz klar, das sind meine Fans und meine Musikschlagerliebhaber. Mhm. Die haben mich da zurückgekämpft. Mhm. Meine Künstlerkollegen, die jedes Wochenende geschrieben haben, ey, Zimmermann, beweg dein Hintern. Mhm. Du wärst heute eigentlich mit mir, keine Ahnung, in Stuttgart, in Köln auf der Veranstaltung. Alle fragen nach dir, wir brauchen dich. Das war nach meinem Unfall definitiv meine Medizin. Mhm.
Weil wir heute ja so ein bisschen das ganze Bild zeichnen, dann nehmen wir den Unfall natürlich mit rein. 24. Oktober 2010.
Ja.
Am Tag davor, am 23. Hattest du ein Bauchgefühl, das dir gesagt hat, steige nicht in diesen Hubschrauber, den RTL oder Vox RTL, weiß ich nicht mehr genau, für dich organisiert hatte, für so eine kleine Story, die er da gemacht hat, rund um eine Preisverleihung. Am Tag davor, am Samstag, hat dein Bauch dir gesagt, ja, ey, ich will da eigentlich
ich will das überhaupt nicht.
Und normalerweise hörst du auf dein Bauchgefühl damals nicht, weil es für die Karriere wahrscheinlich wichtig war, da einfach mitzumachen, oder?
Ich habe dieses negative Bauchgefühl nicht verstanden, weil ich bin jemand, der Bungee-Jumping gemacht hat, der einfach Fallschirmsprünge gemacht hat, der immer schon Adrenalin-Junkie war, der jede Achterbahn dreimal fährt, von mir aus rückwärts, vorwärts, 3 Minuten über dem Kopf. Ich war halt immer so dieser Ballonfahrt. Klar, ey, ich bin da, Höhe, Tiefe, Aktivität, das ist Anna, die braucht es zum Auspowern. Und dann kam dieser Helikopterflug. Und hab ich gedacht, cool, Helikopter habe ich noch nie gemacht. Ja, also warum nicht? Ich habe ja keine Angst. Und deshalb habe ich das bejaht und gesagt, cool, fliege ich auch mal Helikopter. Helikopter hatte ich auf meiner Liste irgendwie noch nicht. Ist doch was Cooles, was Neues. Und dann rückte dieser Tag aber immer näher. Und ich werde nie vergessen, wie ich am 23.10. in Krefeld in einer kleinen Diskothek einen Auftritt hatte, nachts 1.30 Uhr. Und sagte zu diesem Veranstalter, boah, ich bin so genervt. Ich muss da morgen so einen Helikopterrundflug machen. Und ich habe immer gesagt, eigentlich müsste ich mich darauf freuen. Aber ich habe überhaupt keinen Bock. Ich will nicht. Ich bin nachts nach Hause gekommen, dann mein damaliger Freund im Bett, auch so jemand, der eigentlich immer durchgeschlafen hat, wenn ich nachts zu meinem Auftritt, der war wach und sagte, ich kann heute nicht schlafen. Boah, ich auch nicht. Ich sag, ey, ich habe überhaupt keinen Bock auf diesen Auftritt morgen. Warum ist das so? Ich weiß noch, der hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, ey, komm, einschlafen. Morgen Abend liegen wir hier wieder, du rockst diesen Tag morgen. Da war dieses Gefühl. Immer wieder war dieses Gefühl da und ich habe nie so ein Gefühl gehabt. Ich habe nie über sowas diskutiert. Also es war immer so dieses, ach ja, komm, machen wir jetzt. Gar keine Lust darauf. Heute würde ich sagen, warum habe ich das?
Ja.
Mein Bauchgefühl sagt mir nein. Leute, ich sag das jetzt ab und ich weiß nicht warum. Damals war es aber dieses, was, bist du doof, Anna? Du musst das gut finden und ich habe gegen angekämpft.
Gab es jetzt in den Jahren danach nochmal so Situationen, wo du dann dem Bauchgefühl besser zugehört hast und gesagt hast, ey Leute, da gibt's was, aber mache ich nicht, weil...
Ging auch mal um Managementwechsel, ging mal um eine Single, ging um einen Videodreh, wo wir Sachen machen wollten, wo ich gesagt habe, ey Leute, mache ich nicht. Warum nicht? Kann ich euch nicht erklären, diskutiere ich auch gar nicht mit euch aus, weil ich es nicht beschreiben kann, aber ich mache es nicht. Okay. Wo erstmal so das Team um dich herum da steht und sagt,
es nicht verstehen kann.
Was ist mit ihr? Also wir hätten jetzt gedacht, nee, verstehe ich auch, dass ihr es nicht versteht. Ich verstehe es selber nicht, aber ich mach's nicht.
Okay. Aber da ging es wahrscheinlich nicht um so gefährliche Dinge wie den Hubschrauberflug. Nee,
aber eher auch so ein Bauchgefühl, dass wenn du das jetzt unterschreibst oder wenn du das jetzt eingehst, Anna, lass es, glaube ich. Mach mal nochmal ohne irgendwie. Müssen wir irgendwie anders hinkriegen.
Du bist reingeklettert in diesen Hubschrauber und durch einen Piloten.
Bin auch wieder rausgekommen.
Du bist wieder...
Aber nicht so cool.
Nicht ganz so cool, ja. Also da gab es dann den Pilotenfehler und dieser Hubschrauber ist aus 10 Metern Höhe abgestürzt.
Ja, 15, 16 sowas. Irgendwie so, genau.
Und du warst fürchterlich verletzt. Dich hat es am schlimmsten erwischt von allen, die da drinnen saßen. Du hattest innere Verletzungen, Milzriss, Leberriss, Teil der Lunge war, glaube ich, dann das Becken mehrfach gebrochen.
Gebrochen, genau.
Und dein Arm, der auch heute noch eingeschränkt ist.
Ja.
Das war wirklich dramatisch. Du lagst lange im Koma, glaube 2 Wochen oder ein bisschen länger.
Genau.
Hast du noch eine Erinnerung an alles, was zwischen Einsteigen und irgendwann wieder Aufwachen liegt? Gibt's da Erinnerungen?
Nee, es gibt keine Erinnerungen. Es gibt wirklich so Kleinigkeiten, also wirklich so... Der Polizeimann hat sich kaputt gelacht irgendwann viele, viele Monate später, als ich sagte, ich habe doch noch eine Erinnerung. Und alle so, okay, wow, jetzt kommt es. Meine Lederjacke. Wie? Meine Lederjacke. Fand ich total lustig, beim Helikopter konnte man den Sitz nach vorne klappen und da war ein Kofferraum. Habe ich mich kaputt gelacht. Ich glaube, da liegt meine Lederjacke drin. Und dann sagte der Polizeimann, ja, sie lag da wirklich drin. Also so gar nicht wichtig. Ansonsten weiß ich nichts. Und ich kann vielen Menschen da draußen, die natürlich bestimmt auch in ihrem Leben so Situationen hatten, liest man ja immer wieder, irgendwie jemand ist im Auto verbrannt.
Yeah.
Jemand hat irgendwie so, ich kann immer nur an die Beteiligten sagen, so, wir sagen dann ja, oh Gott, wie schlimm waren die letzten Minuten für diesen Menschen. Und ich kann euch jetzt einfach sagen, ganz ehrlich, unser Körper ist eine Maschine, da gibt's diesen Off-Button, der wird gedrückt.
Schaltet sie
und
ab.
Ich weiß das alles nicht mehr. Und ich glaube einfach jetzt mittlerweile, dass so Menschen, wenn man so Dinge liest und sagt, Gott, wie schlimm, wenn du im Auto verbrennst zum Beispiel. Ich glaube, dass man das nicht dein Körper schaltet ab, obwohl du noch dabei bist. Also unser Körper ist da so wahnsinnig gesteuert, dass wir das einfach dann nicht mehr erleben. Also ich war ja auch nach diesem Absturz wach.
Da warst du noch.
Ich war wach und ich weiß es nicht mehr. Und das haben mir das Ärzteteam im Nachhinein erzählt. Sie sagten, Anna, das Gefährliche an deiner Sache war, du warst bei vollem Verstand und klar. Und du hast mit den Notärzten, mit den Sanitätern gequatscht. Und dadurch haben die alle gar nicht verstanden,
wie schwer
dieses Mädchen verblutet gerade innerlich. Weil das für alle überhaupt gar nicht nachvollziehbar, weil ich halt wohl einfach da war. Ich kann mich an überhaupt kein Gequatsch erinnern. Ich weiß das alles nicht. Das ist halt auch einfach so ein Mechanismus vom Körper. Wo die Ärzte sagen, das war das Gefährliche, du bist uns quasi unterm Arm gerade fast verblutet und wir haben das alle nicht verstanden, weil du bei vollem Verstand warst.
Du warst
und immer
zu
nur gesagt
gut,
hast, oh nein, dein Arm tut weh, das war sichtbar, der Arm hängt, da gibt es ein großes Problem. Aber dieses eigentliche große Problem, dass da gerade, dass wir gerade mit Leben und Tod spielen und dass es hier um die Zeit geht, das war keinem bewusst irgendwie. Und ja, das sind einfach so Dinge, auch wenn jetzt viele nach außen hin, also wenn du das erzählst, 2 Wochen Koma, dies gebrochen, dies, Milzles. Ich weiß das ja alles nicht. Ich zum Beispiel sitze hier und sage, wie schlimm für meine Eltern, wie schlimm für meinen Freund, wie schlimm für meine Freundin, wie schlimm für mein Umfeld. Was habt ihr alles durch mich miterleben müssen? Wie schrecklich. Also ich bin jetzt selber Mama und sage, wenn man mir als Mama jetzt sagen würde, wenn ihr Sohn die nächsten 24 Stunden überlebt, haben wir eine Chance. Ich sterbe. Also für mich ist gar nicht dieses, dass ich das erlebt habe, so schlimm, sondern für mich ist immer wieder, also wenn ich dann anfange zu heulen und mir diese Tränen in die Augen schießen, dann nicht, weil ich sage, oh Gott, ich Opfer, sondern ich sage, oh Gott, was habe ich euch allen damit angetan? Also es ist auch jetzt so, ich bin dann ganz nah am Wasser gebaut, aber nicht, weil es mich getroffen hat, sondern weil ich immer denke, boah, wie schrecklich das für euch alle war.
Ich kann das total nachvollziehen und da wird es mir auch ganz anders. Ich habe ja auch 2 Kinder und wenn ich mir so eine Nachricht vorstelle, das ist meine größte Angst. Das ist
total.
Einfach
so. Das ist auch jetzt so, dass ich immer so denke, auch so meine Mama und mein Papa, die so den größten Knacks davon, glaube ich, einfach auch haben. Mein Nochmann, mein Partner, der an meiner Seite war, wo ich denke, was habt ihr da? Ja. Gott, Entschuldigung, was habt ihr da erlebt?
Aber irgendwann wachst du auf und irgendwann steht da ein Arzt an deinem Bett und du musst dich vielleicht erstmal aus dieser wolkigen Watte da irgendwie zurückkämpfen und dann sagt er so, Frau Zimmermann, also das mit dem Arm wird schwierig und hier und da und dort. Dann ist es doch dein Schicksal und dann ist es dein Schmerz.
Das stimmt. Irgendwann war es dann meiner nach langer Zeit. Ja. Und dann bin ich böse geworden.
Böse?
Böse.
Böse auf.
Vor kurzem bei Frauke Ludewig in einem Interview auch erzählt, ich war irgendwann nach diesem Unfall ein echt böser Mensch. Weil ich einfach mit mir selber so unzufrieden war. Ich habe manchmal den Gedanken gehabt von, ja toll, hätte es auch irgendwie von mir aus anders ausgehen können. Was? Wo alle sagen, Anna, meine Mama, die immer wieder gesagt hat, Anna, es ist nur der Arm. Nur der Arm? Ja, ihr habt das ja auch nicht. Also ich war dann schon böse. Ich habe schon wirklich viel um mich getreten. Wo ich immer so, alle um mich herum haben halt irgendwie, waren froh, dass ich da bin, dass ich beim Verstand bin, dass ich laufen kann, dass ich, ja, das ist jetzt, sage ich auch, es ist nur der Arm. Jetzt würde ich das auch meinem Kind erzählen, dem das passiert. Aber damals habe ich gesagt, es ist nur der Arm. Boah, was wollt ihr eigentlich alle von mir? Ihr habt das ja nicht, diese unendlich vielen Narben an meinem Körper. Wie sehe ich aus? Ich bin überhaupt nicht mehr attraktiv. Ich bin gar nicht mehr, oh Gott, was, mein Leben hätte auch zu Ende sein können. Jetzt, viele, viele Jahre danach, sage ich, hey Anna, entspann dich mal, so schlimm war es nicht. Aber viele Jahre war das auch echt, dass ich um mich geschlagen habe und dass ich auch echt zu meinen Eltern, habe ich irgendwie nochmal vor kurzem in einem Interview gesagt, wo ich so sage, boah, ich war richtig, richtig böse zu meinen Eltern. Ich war richtig... war ein richtiges Arschloch.
Konnte da irgendjemand zu dir durchdringen und dir das auch mal spiegeln und kann sagen, Anna, wir wissen, dir geht's schlecht und dich hat's wirklich böse erwischt, aber die Leute um dich rum, die wollen dir alle helfen, die meinen es alle gut mit dir.
Ja, aber das hörst du in dem Moment nicht. Denn du bist so in deiner Bubble und sagst so, ja, Leute, ich muss jetzt hier klarkommen. Aber Anna, ja, nee, ich weiß, ich bin gesund und mir geht's gut, aber ich will das alles gar nicht hören, was ihr mir erzählt. Und ich glaube, das ist halt einfach so ein Prozess, der stattfindet. Bis man jetzt halt auch einfach, deshalb sage ich auch, würde nie wieder Mitte 20 sein wollen. Ich bin jetzt irgendwie Mitte, Ende 30 und denke so, ich fühle mich gerade so gut und so rein mit mir, wie ich das nie hatte. Und so, ich stehe vorm Spiegel und sage, nimm mich selber auf die Schippe und sage, ey, komm, für Mitte 30 ist das okay, glaube ich. So, also das hatte ich früher nicht, hatte ich jahrelang nicht, vielleicht auch durch diesen Unfall. Ja.
Ja, wahrscheinlich. Also ich meine, wenn du jetzt sagst, die Zeit mit Mitte 20 war für dich nicht so toll, dann nicht jeder erlebt so eine Katastrophe.
Nur an mir gehadert,
also, ja. Wenn du sagst, das waren so 4-5 Jahre, deine böse Phase, die ich dir gar nicht so richtig zutrauen kann irgendwie, aber vielleicht ja doch. Ja. Wie bist du da rausgekommen? War es schleichend, dass du plötzlich gemerkt hast, jetzt wird es leichter? Oder gab es da so einen Schlüsselmoment, einen Schlüsselmensch, der irgendwie in dein Leben kam? Was war da?
Also natürlich war das auch nach dem Unfall, dass man mir ja da Psychologen hingesetzt hat, wo ich gesagt habe, ja, jetzt rede ich mit diesem fremden Menschen hier, der hilft mir jetzt, der hat doch das Problem nicht, was soll ich denn mit dem? Mhm. Dann habe ich denen auch mal gesagt, sie brauchen mit mir über gar nichts reden, das meine ich. Mhm. Und habe das viele Jahre auch nicht an mich rangelassen. Ich weiß auch nicht, ob es ein Fehler war, weil ich es vielleicht einfach, jeder verarbeitete sowas selber. Ich habe es in dem Moment nicht gekonnt und irgendwann gab es aber diesen Moment, wo ich zu Hause gesessen habe und immer gesagt, boah, was ist falsch mit dir? Es kommt irgendwie so eine Kleinigkeit, so ein kleines Problem in dein Leben und das fällt so in dein Glas und du kriegst einen Heulanfall, du weinst, du setzt dein ganzes Leben in Frage, wo du so denkst, es war jetzt gar nicht so schlimm, was gerade passiert ist. Ja. Und da habe ich so für mich gemerkt, okay, mein Glas ist voll, voll mit Blödsinn, voll mit Scheiße irgendwie auch und da kommt so ein bisschen was rein. Und das ist das große Ganze, was immer in Frage gestellt wird. Und dann habe ich irgendwann für mich irgendwie gedacht, okay, ich muss daran arbeiten. Habe auch damals durch meinen Unfall meine jetzt wirklich beste Freundin und Lebensmenschen irgendwie kennengelernt, Hanna, die auch so mit Heilpraktiker, Physiotherapeut, die viel mit Profifußballern arbeitet, Profifußsportlern, die ja auch so psychisch immer an Grenzen kommen. Und die hat dann gesagt, Anna, ich weiß, dass du ja jahrelang nicht zu bereit bist, aber ich wüsste, was du machen kannst. Und hab das dann auch gemacht, hab mich viel in Hypnose setzen lassen, hab viel aufarbeiten lassen. Da sind auch viele Themen hochgekommen und hab mich nach jeder Hypnose 20 Kilo leichter gefühlt, wo ich gedacht habe, wow.
Tatsächlich, ich finde ja Hypnose auf der einen Seite komplett faszinierend.
Nein.
Wahnsinn.
Und du würdest sagen, das ist doch der größte Scheiß.
Nee, nicht der größte Scheiß. Ich hätte einfach Angst. Ich hätte Angst, da so die Kontrolle abzugeben. Es ist so, dass du da so zu Marionette wirst.
Ich habe immer gesagt, ja komm, ich setze mich da hin, aber die schaffen das mit mir nicht. Ja. Das funktioniert nicht mit mir, Leute. Weil, dann habe ich immer gedacht, okay, doch, jetzt bin ich da.
Ja.
Die redet gerade mit meinem Unterbewusstsein. Wow.
Kriegst du das mit? Also weißt du nachher noch,
wie du es ging? Ja, du kriegst es mit. Und du hast auch immer das Gefühl, ich könnte jetzt aufstehen und gehen.
Ja?
Du tust es aber nicht.
Aber du hast noch Kontrolle, weil das wäre meine
das
Angst.
Das denkst du, also. Aber du hast es, glaube ich, nicht. Also du denkst auch manchmal so, ja, okay, es hat ja gar nicht funktioniert.
Ja.
Ja, doch, ich glaube schon. Mhm. Und einfach, was auch so schön war, da war dann so ein Mensch, wo du auch im Vorfeld vor der Hypnose mal so sprichst. Ja. Ein fremder Mensch, wo du dich auch, doof gesagt, einfach mal auskotzen kannst.
Ja.
Kannst du einfach mal sagen, das geht mir alles auf die Nerven, alles. Mhm. Die gehen mir alle auf die Nerven.
Ja.
Dieses Gefühl alleine, es war schon so schön, dass ich einfach mal diesen Menschen sagen kann, dass mich das alles nervt.
Genau, aber das hätte ja auch ein Psychologe, eine Psychologin ohne Hypnose leisten können.
Genau, ich glaube auch, dass auch ein Psychologe mich irgendwie weitergebracht hat. Also heute zum Beispiel habe ich wieder was Neues für mich erfunden, das heißt 4Minds, mache gerade viel mit Meditation, habe gerade so ein 3-Monats-Meditations-Treatment gestartet, wo man so seine Wochenaufgaben bekommt, wo man an sich arbeitet, wo man sich die Fragen stellt, was brauche ich, um glücklich zu sein, was möchte ich, was sind meine Ziele, wo bin ich, was so, und ich bin gerade ganz viel in so einem Prozess von, was will eigentlich ich, und das ist irgendwie, glaube ich, auch nach diesem Unfall, nach meinen Kindern, habe ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich mache den ganzen Tag es allen Menschen recht, also so meine besten Freundin würde auch sagen, so Anna, du würdest dein letztes Hemd für alle geben, du hast dann irgendwie an einem Samstag, wo du abends 3 Shows hast, wenn aber noch 15 Leute was von dir wollten, dann hast du gemacht und getan den ganzen Tag. Und samstags abends hast du an dieser Bühne gestanden und hast gesagt, ich kann das eigentlich nicht schaffen. Ja, weil du für alle wieder da warst. Und bin gerade so ein bisschen, das ist keine egoistische Phase, ich bin trotzdem für alle da, aber dass auch ich mal so für mich gerade merke, was brauche ich jetzt gerade, um auch eine gute Mama sein zu können, um einen guten Job, um damit ich auch vielleicht privat glücklich bin. Was brauche ich gerade? Mhm. Und da arbeite ich gerade irgendwie stark mit mir selbst.
Über diese Balance können wir gleich noch sprechen, die, glaube ich, ganz wichtig ist, gerade in deinem Beruf, weil ihr so unglaublich viele Termine abreißt und da ja auch jedes Mal emotional eigentlich voll da sein müsst, weil so ein Publikum ganz schnell spürt, glaube ich auch, steht da jemand und reißt es runter,
was es macht,
und guckt nebenher auf die Uhr und denkt so, ah, jetzt ist dann aber auch mal gut. Oder ist es echt? Also da ist, glaube ich, das Publikum sehr, sehr feinfühlig.
Ja.
Aber lass mich nochmal kurz zurück zur Hypnose.
Ja.
Du merkst, fasziniert mich.
Ja.
Also ich bin A, neugierig, B, hätte ich auch Angst davor, glaube ich. Hattest du nicht Angst, weil du vorher gesagt hast, der Unfall ist durch wie so durch so einen Notausschalter, ist irgendwo verschütt und ist vielleicht auch gut, dass es so ist. Hattest du nicht Angst, dass das durch die Hypnose wieder hochkommen könnte,
also
dass da
schon,
Bilder auftauchen könnten?
Ja, klar, also das war ja auch so dieses Bilder können kommen. Das war natürlich auch so dieses, ich gebe jetzt gerade so meine Kontrolle ab, ein Kontrollfreak, glaube ich, so, der das
eben
gerne alles selber organisiert, weil dann funktioniert es. Wo mein Team auch immer sagt, Anna, abgeben, Aufgaben abgeben und vertrauen, dass die das auch so machen. Mhm. Ist auch so ein schwieriger Punkt in meinem Leben. hatte ich. Aber ich habe dann irgendwann so für mich gedacht, ganz ehrlich, Anna, dieses Glas ist so voll. Und wenn das da raus muss, dann muss es da raus. Weil irgendwie ist es ja voll. Ich habe ja gar keine Kraft mehr, neue Probleme oder neue Hürden aufzunehmen in meinem Leben, weil ich voll bin mit allem irgendwie. Und deshalb habe ich gesagt, ich muss das jetzt machen. Und es ist tatsächlich auch eine Sache aufgekommen, eine einzige in der Hypnose, die ich aber in der Hypnose gar nicht verstanden habe, dass es unfallbezogen ist. Das war dann wirklich eine Situation, die führt dich in so einer Meditation ja auch so ein bisschen über eine grüne Wiese, über dies, was siehst du und so weiter. Und da gab es diesen Moment von, ich liege auf der Wiese und um mich herum ist was ganz Schlimmes passiert. Okay, hier sind ganz viele Menschen, die schreien, die sind alle, mein Gott, hier ist total wuselig, ich weiß gar nicht, hier muss was ganz Schlimmes passiert sein. Dann hat sie immer wieder gesagt, ja, dann sprich doch die Menschen mal an.
Mhm.
Die hören mir gar nicht zu. Die hört mir gar keiner zu. Und ich liege hier. Ja, aber dann steh doch mal auf. Ich kann nicht aufstehen. Ich fühle mich, als hätte mich ein LKW überrollt. Bin so schwer. Ich kann nicht aufstehen.
Mhm.
So, und dieses Ganze habe ich dann verarbeitet, bis ich irgendwann gesagt habe, ich weiß, wo ich gelegen habe. Ich habe auf dieser Unfallwiese gelegen.
Mhm.
Da, wo dieser ganze Trubel, wo das alles war. Also das war was, was dieses Unterbewusstsein hatte. Und das war auch irgendwie, dass ich auch in der Meditation, dass da auch eine Träne floss, wo ich gedacht habe, ich fühle mich hier ganz unwohl, wo ich bin und was macht das hier gerade mit mir? Ja, und ich habe wirklich so nach dieser Hypnose irgendwann so zwei Tage später erst für mich verstanden, ich weiß, wo ich war.
Mhm.
Weil ich auch diese Bilder durch RTL und alle hatten das auch aufgezeichnet. Ich wusste ja, wie ich auf dieser Unfallwiese lag und wie die Menschen um mich herum. Ich gesagt habe, ich weiß, wo ich war. Ich war auf dieser Wiese.
Heftig. Hast du dir das angeschaut? Hast du dir die Bilder angeschaut?
Ja, das ist ja das Größte, also das ist ja das, also was heißt lustig, nicht wirklich, das Makaberste eigentlich. Ich habe ja dann nach meinem Unfall auf der Intensivstation gelegen, konnte nicht sprechen, weil ich diesen Tubus hatte. Immer gesagt, ja, arm, und alle haben immer gesagt, ey, die muss erstmal gerade wieder zu Verstand kommen. Mal so langsam, jetzt überfordert sie nicht. Und dann habe ich irgendwann gewusst, ich habe einen Unfall. Okay, Unfall, was passiert? Konnte ja nicht sprechen und hatte einen ganz tollen Pfleger, der dann abends immer gesagt hat, ey, komm, soll ich dir mal ein bisschen Fernsehen anmachen? Oder?
Oh Gott.
Und dann kam RTL.
Ja, was da kommt. Ja, ja.
Dann kam RTL, Punkt, ich weiß nicht, was es war, Punkt irgendwas.
Ja.
Und da habe ich dann auf der Intensivstation meinen Helikopterabschuss gesehen.
Furchtbar.
Da wusste ich dann, was passiert ist.
Ja.
Ich merkte, wie mein Herz pocht. Mhm. Die hatten mich ja dann auch angeschlossen und merkten so, was ist bei der Frau Zimmermann gerade falsch?
Ja.
Irgendwie einen hohen Blutdruck. Und irgendwie kamen alle in meine auf mein Zimmer und konnte ja auch nicht sprechen. Und die sahen, wie die Tränen flossen. Und der eine guckte nur auf den Fernseher und sagte, oh, mein, was ist denn jetzt passiert? Ja, da wusste ich auf jeden Fall, was passiert ist. Das war dann kurz heftig, aber es musste mir keiner mehr erklären, weil
was passiert ist.
Ich habe es im Fernsehen gesehen.
Unfassbar.
Ja.
Also du hast die Hypnose gemacht, du hast dran gearbeitet, du bist leichter geworden dadurch, hast gesagt, konntest immer mehr so abwerfen.
Ja. Ich kann das auch allen Leuten, egal ob es in der Meditation, in einer, ich habe früher immer gesagt, ach so ein Schwachsinn, das brauche ich nicht, das brauchen andere Menschen.
Selber.
Ja. Und jetzt gerade ist es das, was mir richtig gut tut.
Mhm. Und weil das sind ja deine Worte, ne? Du gesagt, du warst ein böser Mensch nach dem Unfall. Mhm. Das hat sich dann Stück für Stück dadurch wieder, du konntest dich wieder öffnen, konntest wieder rausgehen.
Man ist nur so auch polterig und böse zur Außenwelt, wenn man einfach mit sich selber nicht klarkommt.
Ja.
Ich sag ja immer, Menschen, ich beobachte das jetzt so, wenn man auch so Menschen jetzt begegnet, wo man so sagt so, wow, was ist das Problem? Ja, dieserjenige hat gerade aber ein großes Problem eigentlich mit sich selbst. Und weil er nicht hin weiß, also nicht weiß, wohin damit, polterte es erstmal nach außen, weil das ist erstmal einfach. Ich polter euch erstmal an, weil mir geht's nicht gut. Okay, aber wie können wir dir helfen? Und wir können da jetzt ja gar nichts für, dass es dir nicht gut geht. Und ich glaube, nur wenn man von innen schön ist, wenn man mit sich selbst im Reinen ist, kann man das halt auch nach außen tragen. Und das ist so das, was ich gerade merke.
Ich finde es eine Wahnsinnsgeschichte. Ich finde es toll, wie du dich da wieder rausgearbeitet hast. Danke. Und jetzt, du bist jetzt schon 20 Jahre wirklich unfassbar beliebt einfach. Das liegt aber auch an deiner Art, wie du auf die Bühne gehst, aber wie du dich auch sonst gibst. Ich glaube, da kannst du schon auch stolz drauf sein.
Genau.
Und du machst ja einen interessanten Spagat zwischen Partymusik und Ballermann, Mallorca und aber dann auch deinen Schlager. Muss da, glaube ich, auch immer ein bisschen auf die Balance achten, weil ich hatte vorher mal das Wort Balance reingebracht. Das ist sowohl bei dem, was du künstlerisch machst, ganz wichtig, aber auch jetzt so zwischen, du hast gesagt, du hast zwei Jungs, lebst jetzt gerade in Trennung, wie man da sagt, aber ihr kümmert euch natürlich zusammen um die Jungs und du machst wahnsinnig viele Auftritte. Ich bin immer total überrascht, wie viele Auftritte sind
das
im Jahr? Das
Wochenende ist auch sehr heftig, muss ich sagen. Ja.
Wie viel sind es da?
Ich mache 120 bis 140 Shows im Jahr.
Ja, und das macht Spaß?
Voll.
Dieses immer irgendwie so, dir macht es Spaß.
Ja, ich mache das total gerne.
Muss man aber schon, muss man auch für gemacht sein, oder?
Ja, glaube ich auch. Das aber auch. Also so jetzt gerade hatten wir wieder ganz viel Family-Zeit. Ich hatte jetzt wieder ganz viel Zeit mit meinen Jungs und die wissen halt auch schon, ja, jetzt hat Mama halt auch mal wieder den nächsten halben Jahr nicht so richtig viel Zeit. Die ist dann auch mal viel weg. Aber meine Jungs wissen das schon und ich kriege natürlich auch immer mal so böse Anfeindungen von, warum setzt man Kinder in die Welt und warum, ja, aber bin ich eine gute Mama, wenn ich 24/7, ich kenne echt viele Mamis, die 24/7 Mama sind und ich gucke diesen Mamis im Gesicht und sage, du bist alles, aber du bist nicht glücklich. Du bist nicht glücklich.
Da, finde ich, darf sich auch wirklich niemand einmischen. Aber du hast selber mal gesagt, wenn irgendwie Mickey Krause sagt, ey, ich habe 29 Auftritte im Monat,
cooler
dann sagen
typ,
die, boah,
Mann.
Wie du das alles machst.
Und ich
sage,
ich habe 25.
Rabenmutter.
Ja, bitte? Ich bin eine Rabenmutter. Ja, ich weiß, weil wir das ja, ja, aber Mickey Krause, ja, da macht es ja die Frau. Ja, aber ich habe auch, also der, meine Kinder haben auch einen Papa und eine Oma und ein tolles Team zu Hause und
ja, zeigt natürlich auch ein komplett veraltetes Rollenverständnis. Ja, ist ja schon mal ganz doof. Aber das musst du schon auch aushalten.
Ja, das muss ich immer wieder auch mal so. Ja, doch.
Aber ich hatte jetzt auch gerade, als ich gesagt habe, das muss man schon mögen, habe ich jetzt auch gar nicht dran gezweifelt, dass ihr das zu Hause gut hinkriegt.
Nee.
Das ist ja auch dann eure.
Ich glaube, dass man diesen Job, so wie wir den machen, mit diesem Chaos, ohne Leidenschaft und ohne das wirklich zu wollen, auch nicht so lange schaffen
kann. Genau.
Und es gibt auch Künstlerkollegen von mir, die ganz klar sagen, ich hätte auch gerne so viele Shows wie du, aber ich kann das nicht.
Ja.
Wo ich sage, warum kannst du das nicht? Ist doch easy. Ich kann das nicht, Anna. Das zerreißt mich. Ich habe das mal probiert und dieses noch Mallorca und so. Ich kann das nicht, Anna. Okay, jeder hat ja auch so eine eigene Grenze für sich. Und manchmal bin ich ja dann auch so plump und sag so, hey, Entschuldigung, das schaffst du nicht, was bist du denn für einer? Wo ich sage, ey, Anna, das ist echt böse gerade, weil es ist doch okay, wenn das für ihn nicht geht.
Aber du sagst, für dich ist es easy.
Voll. Nein, es ist hart.
Ja.
Aber ich mache das total gerne. Also ich stehe auch sonntags morgens mal auf und muss meinen Körper sortieren und sagen, boah, und jetzt warten da zwei kleine süße Jungs auf mich, die den ganzen Tag gerne, Mama, können wir heute in den Freizeitpark und wir wollen richtig was mit dir erleben. Ja, das machen wir heute, okay? Wo ich dann auch manchmal sonntags morgens denke, ich bin froh, wenn es 20 Uhr ist und wir alle schlafen. Vielleicht schlafe ich heute eher als ihr.
Ja.
Natürlich habe ich das auch, aber ich liebe das alles.
Aber diese Reiserei, die vielen tausend Kilometer, die ihr auch im Auto sitzt, das Warten, du bist dann in der Halle, deine Kollegen, Kolleginnen sind vor dir und so und dann wartest du,
aber
dann
das,
der Auftritt.
Ja, aber das habe ich so ein tolles Team.
Ich könnte mir vorstellen, dass diese 20 Minuten auf der Bühne, dass die super sind, das spürt man, das sieht man, aber dann wieder runter und dann wieder, wo muss ich hin, welcher Ausgang, welcher Flieger, wann, wie, wo, gruselig.
Ich lieb's. Ich habe ein tolles Team und ich glaube, auch das schafft man wieder nur in einem Team, also mein Team ist für mich Familie, auch wenn immer sagen, ui, das muss man trennen. Auch heute, ich habe wieder jemanden an meiner Seite, der immer dann bei meinen Shows an meiner Seite ist. Ja. Wenn ihr wüsstet, wie viel Spaß wir seit heute Morgen 7.05 Uhr im Auto haben, wir lachen uns kaputt, das ist so lustig. Ich bin jetzt
ist auch ein netter Typ, weißt du warum? Weil er weiß, wie meine Spülmaschine repariert werden kann wahrscheinlich.
Fehler 15.
Ich klau ihn dir nachher nochmal ein Stück.
Bitte nicht. Und das ist auch so, jetzt dieses Wochenende bin ich ganz viel mit Micky Krause zum Beispiel unterwegs. Mhm. Wir treffen uns jetzt gleich in Stuttgart. Wir fliegen morgen früh zusammen nach Hamburg. Das ist so lustig. Das ist so eine lustige Familie im Hintergrund. Mhm. Und wir freuen uns da immer drauf. Ich habe eben bei Instagram gesagt, mein romantisches Wochenende mit Micky Krause. Ja. Ich freue mich auf dich. Also wir haben so viel Spaß auch im Hintergrund. Und ich glaube, auch das würde alles so nicht funktionieren, wenn wir nicht so eine unfassbar lustige Truppe wären. Ja. Das sind wir.
Ja, ja, glaube ich.
Also natürlich gibt es ja immer mal, der eine mag mal den anderen nicht so, der andere. Das ist auch menschlich. Also wenn ich dir jetzt sagen würde, ich finde die alle toll. Ja. Nee. Es gibt da Menschen, mit denen ich dann viel Zeit gern verbringe. Bei dem anderen Menschen reicht auch nur ein Kaffee und ein Smalltalk. Aber trotzdem ist das einfach eine lustige Bande.
Ganz ehrliche Frage, nee,
doch.
Normale Frage, bitte um eine ganz ehrliche Antwort. Ja. Gab es schon mal, dass du, wenn ihr so eine Schlagernacht habt, da kommt ihr ja so hintereinander weg und du guckst so ein bisschen, wer vor dir auftritt und so. Freut man sich, wenn es bei der oder dem einen oder anderen mal nicht so läuft? Wenn der Funke da nicht so überspringt und man sagt, jetzt komme ich.
Ja.
Ja.
Ich hatte Jahre, das ist aber lange her, dass ich gezählt habe, wie viele Termine ich hatte, dass ich geguckt habe, was macht meine Kollegin, was macht mein Kollege, warum hat er mehr Shows, warum habe ich weniger, warum bin ich bei der Veranstaltung nicht. Und der ist da dieses Jahr auch so ein bisschen gehässig, wo ich gedacht habe, boah, Anna irgendwie so, ach guck mal, Stimmung war nicht so gut,
genau.
Ich habe das nicht mehr. Ja. Ich stehe mittlerweile in der ersten Reihe bei meinen Kollegen und sag, yo, und mach noch eine Story und wir brauchen mehr Stimmung, ey, war doch cool.
Weil du so...
Mit mir im Reinen bin, glaube ich.
Ja, aber auch weil du so dick im Geschäft bist, dass du weißt,
ja, und weil ich
kann
ich jetzt, sage,
kann mich nicht
ehrlich,
mehr so umwerfen.
Auch mal so sage, ich habe einen Freitagabend frei.
Ja.
Yeah, Mann, was machen wir? Mhm. Und meine Mädels anrufen und sagen, ich habe einen Freitag frei. Wie, du hast einen Freitag frei in der Saison? Ich habe einen Freitag frei in der Saison. Mhm. Ladies, was machen wir? Früher hätte ich gesagt, ich habe einen Freitag frei. Ja. Oh Gott, meine Karriere funktioniert nicht. Ich habe das nicht mehr.
Nicht eine klitzekleine Stimme im Hinterkopf, die sagt, oh, da gibt es diese neue. Die hat jetzt den Freitagabendtermin und ich nicht mehr.
Die habe ich wieder nicht mehr. Ja. Ich hatte das. Ich hatte das, ich habe das nicht mehr. Und mittlerweile sage ich dann so, ja, ich kann das ja auch nicht alles alleine spielen. Kann da mal neues Material kommen, bitte?
Material,
wir brauchen mal
schön.
Irgendwie neue Leute am Start. Ich habe das nicht mehr.
Mhm.
Und ich weiß auch, zum Beispiel jetzt, ich bin gerade noch in diesem Party-Schlager.
Ja.
Ich bin noch auf Mallorca. Ich weiß, dass ich da keine 10 Jahre mehr bin.
Okay.
Und ich weiß, dass da gerade viele junge, tolle und auch wirklich talentierte Mädels kommen.
Mhm.
Ja, musst aber ich nicht... bin ja auch irgendwann 40, 45, mich will da irgendwann keiner mehr sehen. Weil die Jungs, die da hinkommen, sind ja auch 16. Die da, also irgendwann stehen meine Kinder da. Die wollen dann nicht, dass Mutti da verwünscht, die wollen dann, dass da wieder... Also so, für mich ist das total klar, dass ich irgendwann, ich weiß nicht, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, in 4 Jahren, in 5, ich weiß nicht wann, aber dass das irgendwann von mir, dass dieses eine Kapitel endet und ich mehr in den Schlager schwappe.
Ist es denn so, dass Mallorca dir auch auf der anderen, also auf der Schlagerseite manchmal auch schaden kann, zumindest, wenn die Silbereisens und die Zarellas sagen so, wen laden wir denn ein? Und dann musst du vielleicht ein bisschen aufpassen, dass du nicht zu sehr als
das
die...
Das musste ich viele Jahre, aber mittlerweile mache ich meinen Schlager am Ballermann. Ich mache keinen Ballermann am Ballermann.
Okay.
Ich mache auch mal mein Zicke-Zack oder wo sind die Hände und Hände zum Himmel. Was habe ich? Das mache ich auch auf einer Schlagerbühne. So bin ich. Aber ich mache da ja kein anderes Programm. Also ich mache da kein Ballermann-Programm. Ich ziehe mich da nicht anders oder freizügiger an. Mhm. Oder ich bin da keine andere Person. Ich bin Anna, die auch hier das macht. Und das hat halt auch ein Silbereisen-Team und Co. Die haben mich auch viele Jahre gefragt, so was ist das? So schlimm, bist du jetzt Ballermann oder Schlager?
Okay.
Ich bin die Anna, die das immer so macht, wie sie es gemacht hat. Und die da auch mittlerweile alle kein Problem mit haben, weil die wissen, was ich mache.
Und ist ein Zeichen, dass du jetzt vielleicht die eine Seite, nämlich die Schlagerseite, stärken kannst, ist dafür auch ein Zeichen, dass du nächstes Jahr auf Tour gehst?
Ja.
Das erste Mal.
Ja.
Das ist immer ein bisschen schwer zu verstehen, weil man sagt natürlich, Anna ist doch eh immer überall unterwegs, ist ja eh immer Tour. Aber das ist ein richtiges... Dann 2-Stunden-Programm, also nur du oder nimmst du noch jemand mit? Wie wird das aussehen?
Wirklich nur ich, zwei. Wir haben jetzt gerade im März, hatte ich irgendwie auf einmal das Gefühl von, ich habe mein Management angerufen und habe gesagt, ich spiele ein Konzert. Wie? Im März? Ich weiß doch schon wo. Was? Was ist mit dir? Das sind noch 6 Wochen. Ja, aber ich spiele das.
Mhm.
Aber Anna, das können wir im November machen. Nee, ich mache das in diesem März. Anna, das fällt dir auf die Füße. Das ist nicht schlimm, dann fällt mir das auf die Füße. Ich möchte jetzt dieses Konzert spielen.
Mhm.
Aber warum? weil ich es will. So, und dann bin ich auch wieder Dickkopf. Alle mussten es an den Start bringen. Wir waren sofort ausverkauft, waren jetzt aber auch nicht so viele, waren nur eine 1100er Halle. Mhm. Kleines Ding, aber innerhalb von 6 Wochen mal eben auf die Beine gestellt. Und daraus ist das Ganze einfach auch wieder durch einen Zufall so entstanden, wie immer in meinem Leben. Und bei diesen 45-minütigen Auftritten, die ich jetzt so immer mache, was wollen die Veranstalter? Wir buchen die Anna, weil die muss maximale Stimmung machen, Hände hoch, das Zelt muss schwitzen, Vollgas. Aber das ist natürlich nicht Anna-Maria Zimmermann. Mhm. Ich bin die Partymaus, ich bin aber auch die ernstzunehmende Künstlerin, ich bin die Mama, ich bin auch die Frau, der es mal schlecht geht, die ins Kissen heult. Und das sind alles Dinge, die ich ja in meinem 45-minütigen Partyprogramm, da möchte ja keiner eine Ballade von mir hören oder mal einen Gitarristen unplugged oder mal wirklich, wo alle sagen, boah Anna, du kannst so toll Balladen singen. Ja, soll ich die beim Schützenfest singen? Also ich bitte, das möchte ja keiner hören. Und das ist dieses Konzert. Mhm. Und das war jetzt auch wieder in diesem Konzert, 2:30 haben wir volle Kanne ohne Pause durchgemacht, wo ich so alle Facetten mal von mir zeigen kann und wo ich auch so ein bisschen mal reden kann und den Leuten auch nochmal sagen kann, hey, das bin ich. 100% ich. Und deshalb heißt auch die Tour 100% ich. Mhm. Und ja, ich bin auch ein bisschen stolz, dass dann auch ein großer Tourneeveranstalter gesagt hat, mit dem ich viel zusammenarbeite, Mädchen, mit dir gehe ich jetzt auf Tour.
Und es klingt so, als wärst du auch da wieder angstfrei. Ja. Also es würde dich jetzt nicht
machen
umhauen.
Machen wir schon, wir haben ja Zeit. Ja. Ihr kauft jetzt ja alle die Tickets, die das hören.
Selbstverständlich.
Und bringt eure beste Freundin, euren Papa, eure Mama, irgendwen mit und macht euch einen schönen Abend. Und wir sind ja auch hier.
Ja.
Und ne, ich freue mich drauf.
Ich muss jetzt erstmal eine Spülmaschine kaufen. Bei mir ist wegen Budget ein bisschen schlecht. Ja. Aber wenn dann noch was übrig ist, nein, klar.
Freue mich drauf.
Ja, wir freuen uns unheimlich, dass du jetzt hier bist.
Ich bin in Stuttgart, ne? Ja, ich bin auch in Stuttgart.
Du bist
mit meiner Tour.
Ja.
Freue ich mich drauf.
Ja, wir uns auch. Und jetzt danke ich dir, dass du da warst, dass du so offen warst.
Ja.
Ich habe einfach mal losgefragt und ich hoffe, du hast das. Als,
ich rede ja auch so, wie ich bin.
Ja, eben. Dank dir sehr.
Vielen
Wünsche
Dank.
Dir alles, alles Gute, dass ich jetzt auch die Fußballtrikots irgendwie
alles
finden.
Ist gefunden worden. Die Jungs können morgen wieder aufs Turnier.
Perfekt.
Kann alles gut gehen. Also viel Erfolg mit der Spülmaschine.
Dankeschön.
Nicht, dass ich dich das ganze Wochenende mit der Hand spülen sehe.
Könnte auch passieren. Dank dir. Tschüss. Tschüss.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu. Auch in der ARD Mediathek. SWR 4.